herzlich willkommen zur Hidden Cup-Folge, die etwas anders und ja, vielleicht sogar besser laufen könnte jetzt als geplant, auf jeden Fall mal besonderer. Denn Christian musste feststellen, dass er das Finale gar nicht gucken kann, weil er stattdessen im Urlaub liegt, unter Palmen. Ich habe Bilder erhalten, wo er am Strand ist und es sieht alles wunderschön aus. Aber er ist jetzt nicht hier, um mich beim Podcast zu unterstützen. Aber fleißig wie er ist, hat er direkt Ersatz aufgetrieben. Sehr würdigen, möchte ich meinen. Denn ich darf heute niemand geringeren als Freakin' Andy begrüßen. Hallo.
Hallo, hallo. Ich hoffe, ich bin ein würdiger Satz.
Ach, mit Sicherheit. Da habe ich gar keine Zweifel. Du kannst ja hier hoffentlich mit ganz eigenen Insights dienen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann bist du ja auch im Spieleridentitäten erraten. Eine Koryphäe geradezu. Habe ich das richtig gesehen, dass du alle richtig geraten hattest direkt?
Ja, nicht direkt. Also ich habe die Prediction habe ich erst am Schluss abgegeben, also vorm Semifinal. Aber ja, im Endeffekt habe ich alle richtig geraten. Aber am Anfang war es schon. Nach der ersten Runde hatte ich schon ein paar Fehler, muss ich zugeben. Aber hat sich dann im Laufe des
Ja, da würde ich jedenfalls mal sagen, dass du qualifiziert bist hier, um heute mitzudiskutieren. Ich habe mich nämlich nicht so gut geschlagen.
Oje.
Aber erstmal, bevor wir zum Hidden Cup kommen, ja, wie immer der übliche kleine Block hier an der Stelle. Wenn euch unser Podcast gefällt, wenn ihr mögt, was ihr hier hört, dann könnt ihr uns unterstützen und zwar auf Steady. Der Link dazu wird in der Folgenbeschreibung sein. Da kann man uns monatlich ein bisschen Geld geben und erhält neben unserer ewigen Dankbarkeit auch noch extra Folgen von uns und ausführliche Dokumente auch zu unseren Folgen, insbesondere zu den Zivilisationsfolgen, wo wir unsere Gedanken dazu nochmal teilweise ausführlicher aufschreiben. Dann kann man das alles noch nachlesen. Build Orders gibt es auch von uns und Cheat Sheets für diejenigen unter euch, die mit vielen Zivilisationen vielleicht noch nicht so vertraut sind. Die kann man sich dann nebenbei, wenn man jetzt random mal irgendwas bekommen hat, was einem nicht so liegt, aufmachen und bekommt so einen groben Überblick darüber, was die Zivilisation kann und wo vielleicht die Reise in diesem Spiel hingehen könnte. Ja, und wenn ihr einfach mehr über den Podcast erfahren wollt, www.startthegamealready.de, unsere Homepage. Auf der finden sich generell alle Links zu generell allem, was wir hier so treiben. Und vor allem auch derjenige zu unserem Discord-Server, da kann man mit uns und allen anderen aus der Community darüber diskutieren, was im Podcast geschieht, was in Age of Empires geschieht und uns auch Feedback geben. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Folge, Andy. Und ich gleich zum Anfang, ja, muss ich hier mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen gewissermaßen. Du hast dich ja leider nicht qualifiziert, aber wenn es denn so gekommen wäre, welchen Helden hättest du denn gern gehabt?
Ja, leider. Hätte schon Spaß gemacht, damit zu spielen, aber war auch als Zuschauer sehr spannend und lustig zu begleiten, das Tournament. Und natürlich als Hero hätte ich am liebsten Alpaka gehabt. Ist, ja. Sticht ein bisschen heraus aus der Masse. Die anderen sind halt also Heroes und ein Alfred, das Alpaka, ist schon ein lustiger Name.
Der ist auch reingevotet worden, ne? Der war gar nicht ursprünglich dabei, sondern ich glaube, das war eine Zuschauerabstimmung, wie Alfred, ja, die Alpaka,
das da reingeschafft hat. Das war am letzten Tag irgendwie auf dem Twitch-Channel from T90 und...
Ja, den kannte ich tatsächlich nur rein zufällig, kurz vorher, weil der auf einer Hyper-Random-Karte, die ich in einem Turnier gespielt habe, mal gespawnt ist. Da stand auf einmal Alfred die Alpaka rum. Und da dieses Hyper-Random-Spiel 3 Stunden lang ging, hatte ich auch genug Zeit, irgendwann drauf zu stoßen, dass der da irgendwo in der Savanne chillt.
Das war auch sehr spannend, hatte ich noch nicht. Also ich glaube, ich hatte noch mit keinem von diesen Heroes irgendwie Kontakt. Ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe ein paar Kampagnen gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die in jeder oder in ein paar Kampagnen vorkommen.
Ja, irgendwo kommen die vor, ansonsten kommen die nicht da rein. Aber wo Alfred genau herkommt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe den jetzt auf dieser Hyper-Random-Karte erlebt, die es im Turnier mal gab. Und da war er auf einmal mittendrin. Das war ganz witzig. Das ist ganz cool. Ansonsten habe ich zu denen auch nur beschränkt Kontakte. Jadwiga kannte ich jetzt zufällig, weil ich die Polen-Kampagne mal gespielt habe. Die ist ja super gut. Und ansonsten, ja, kennt man die halt historisch irgendwie. Ich höre ja da zufällig auch noch den Podcast von dem Riley, der da auch die Einspieler gemacht hat. Insofern kannte ich daher manche.
Ja, und für die, die es nicht kannten, die hat Riley ein paar gute Analysen. Das war schon sehr nice.
Ja. Bevor wir aber in diese Details reingehen, wollte ich dich anfangs mal fragen, damit wir hier so einen Überblick gewinnen, wie du solche Turniere generell guckst und wahrnimmst. weil immer wenn ich mit Christian darüber rede, merken wir ganz schnell, dass wir da sehr unterschiedlich rangehen. Also Christian ist jemand, der guckt diese Turniere, ich sag mal, für so einen übergreifenden Spannungsbogen. Christian hat ganz häufig dann seine Favoriten und für ihn kommt die Spannung in dem Turnier daher, dass er dann verfolgen will und kann, wie die durch dieses Turnier durchschreiten und dann direkt sich schon ausmalen kann, oh, je nachdem, wie das ausgeht, dann treffen die im Viertelfinale, Halbfinale auf den und das wird sicher alles ganz spannend. Mhm. Und für mich ist das aber beim Turniergucken eher weniger so das Ding. Ich habe nicht so klare Favoriten. Stattdessen gucke ich die Sachen eher so, ich sag mal, Spiel für Spiel. Und meine Begeisterung dafür kommt eher daraus, dass ich mir Drafts angucke oder dann die einzelnen Matchups innerhalb von einem Set und mir interessante Strategien anschaue. Und das ist eher so das, was für mich die Turniere ausmacht. Ich will halt Pros sehen, die gut vorbereitet sind und Sachen machen, die man halt ansonsten nicht zu sehen bekommt. Auf welche Art erlebst du das
Interessant, denn? Interessant. Ja, dann bin ich so, glaube ich, die dritte Kategorie. Ich bin auch nicht so wirklich irgendwie Fanboy oder so, der jetzt einen Spieler komplett verfolgt oder nur die, ich sage jetzt mal, Doubt Viper Hera Spiele sehen will und auch irgendwie auch nicht so Strategien speziell verfolgt, sondern eher so, welches Matchup könnte das closeste sein? Egal, ob das jetzt in dem Fall jetzt Jordan Mihai ist oder Sebastian Sito. Und dann gucke ich das, weil ich glaube halt, das ist irgendwie so eine Kopfsache, dass man glaubt, das Set ist das Closeste und dadurch ist das halt das Spannendste. Mhm. Aber kann natürlich auch komplett also, misleading sein manchmal. Manchmal gibt es da halt auch 4-0s.
Aber du suchst auch dann mehr, wenn ich das richtig verstehe, die Spannung aus den einzelnen Spielen und gar nicht so aus dem Turnier übergreifend.
Ja. Also eher schon auf deiner Seite, stimmt schon.
Okay. Ja, ich finde das immer ganz wichtig, um irgendwie zu wissen, wie so eine Betrachtung auf ein Turnier ist, wenn wir jetzt gleich drüber reden werden, wie es uns so gefallen hat und so. Weil ich finde, dass gerade für mich jetzt Hidden Cup ein sehr gutes Turnier war, was das angeht, weil es dieses Übergreifende von vornherein ja kaum geben konnte, dadurch, dass man nicht wusste, wer ist. Sondern da hatte ich auch gleich beim Casten, wenn ich mir das angehört und geschaut habe, was da bei T90 passiert ist, sehr stark das Gefühl, dass er jetzt halt mehr gezwungenermaßen ja einfach das kommentiert hat, was geschehen ist und weniger so, ja, das ist dieser und jener Spieler, wir haben jetzt das und jenes zu erwarten. Und das war für mich was sehr Positives.
Ja, anfangs bestimmt muss man halt auch objektiver irgendwie an die Sache rangehen. So, du weißt halt nicht, wer spielt und musst es halt komplett objektiv casten. Aber das hat sich dann meiner Meinung nach im Verlauf des Tournaments auch schon entwickelt, so nach der ersten Runde, oh, das wird wahrscheinlich der sein, das wird wahrscheinlich der sein und dann hat sich das auch irgendwie meist so geändert. Aber die Round of 16 natürlich sehr objektiv.
Ja, ganz häufig war dann halt auch schon schnell klar, wer sein könnte, also MBL, Doubt und Hera waren, glaube ich, nach wenigen Minuten in manchen Spielen schon aufgeflogen, ja. Was das angeht. Aber wie ging das dir denn beim Zuschauen so? Ich habe jetzt häufig, was das angeht, die Kritik gelesen und gehört, dass manche Leute fanden, dass T90 zu viel rumgeraten hat gewissermaßen, anstatt einfach normal das Spiel zu casten. Wie hast denn du das empfunden?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht so direkt auf den Cast geachtet, weil ich teilweise selbst mit Leuten auf Discord war und wir selbst irgendwie das Game angeschaut haben und dann halt selbst kommentiert haben, darüber geredet haben und so. Aber ja, die Games, die ich gesehen habe dann mit T90s Cast, war auch so, habe ich auch so erlebt, ja. Aber irgendwie muss man das auch machen, so ein bisschen Hype zu generieren und ein bisschen irgendwie die Leute auf die eine Seite zu lenken, dann wieder auf die andere Seite zu lenken, dass es halt ein bisschen Spaß aufkommt, würde ich mal sagen.
Ja, und ich muss sagen, ich finde, das ist auch gar nichts an sich Schlechtes, weil das ja ganz häufig nur Beobachtungen sind, die direkt aus dem Spiel herauskommen. Also es ist ja nicht so, als würde nur von ganz externen Faktoren her jetzt darum geraten, sondern die ganzen Sachen, worauf ein T90 dann stützt, oh, das hier könnte jetzt Jordan sein, die kommen ja daher, dass gerade im Spiel was passiert, was er kommentiert und dann Rückschlüsse daraus zieht, warum das jetzt Jordan typisch ist. Ja. Und ich finde, das sind eigentlich häufig spannende Beobachtungen und gar nicht reines Rumgerate gewissermaßen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber außer manchmal da switcht er halt schon stark herum. Da ist einfach eine Castle, die nicht zu Ende gebaut wird und dann sagt er sofort, dass es dauert. Und dann im nächsten Moment passiert eine Clickwall, oh, das ist Viper. Das sind halt so Sachen. In den Top 16 kann das jedem passieren. Jeder kann eine Clickwall setzen und jeder kann, bis auf Doubt. Und jeder kann eine Doubt Castle stellen. Das ist jetzt nichts, was man sagt, oh, das passiert nur Doubt. Da gibt's Sachen, die ein bisschen mehr herausstechen, wie, keine Ahnung, ein Huang Rush zum Beispiel. Da würde man wissen, oh, das kann nur Huang sein. Aber bei diesen kleinen Sachen wie Clickwall oder Doubt Castle, da würde ich halt nicht sagen, dass es irgendwie komplett spielerspezifisch ist.
Ja, ich glaube, das ist ganz häufig dann für die Fans gewissermaßen. Also, es gibt ja erwiesenermaßen gerade in T90s Community, die ganz wesentlich auch auf seinen YouTube-Zuschauern aufbaut, ganz viele Leute, die schalten hauptsächlich für diese Turniere ein und sonst kennen die sich gar nicht so viel aus. Die sind dann mit irgendwie Viper und Doubt vertraut, kennen ansonsten vielleicht auch kaum Spieler. Und um die bei der Stange zu halten, dann muss man diese Namen halt ab und an mal fallen lassen. Insofern ist das schon ziemlich verständlich.
Ja, das auf jeden Fall. Ich war auch so einer. Also ich bin noch durch Hidden Cup irgendwie auf Age of Empires aufmerksam geworden. Ich glaube, ich kannte gar niemanden, eventuell ein bisschen Viper. Und dann hat das schon Spaß gemacht, wenn der irgendwie so spielerspezifische Sachen erwähnt, die man irgendwie dann nach einer Weile zu versteht und dann auch irgendwie Spaß macht, wenn man das hört. Doubt Castle schon wieder.
Ja, das sind halt auch irgendwo die Insider. Wenn man das dann hört, dann denkt man so, ah, das habe ich verstanden. Ich bin Teil dieser Community.
Ja, genau.
Und ich glaube, für die Leute, die ansonsten damit nicht so viel zu tun haben, bringt das total viel. Und ich glaube, das ist auch sehr kalkuliert von T90. Also man hat ja auch am Ende in seiner Abschlussrede gewissermaßen wieder gemerkt, wie viel ihm an diesem Spiel liegt. Und wie sehr er auch da rein investiert ist, das größer zu machen und eine größere Zuschauerschaft nicht nur für sich persönlich, sondern einfach generell für Age of Empires, weil dieses Spiel halt sein Leben ist geradezu, zu gewinnen. Und dann sind diese Sachen, wo er halt genau weiß, wir haben diese Persönlichkeiten in unseren Pros, die bekannter sind als andere und die einfach mehr Leute anziehen. Und wenn ich an Leuten, die jetzt nur die Leute kennen, wiederum zeige, hey, du hast schon Ahnung von dieser Pro-Szene hier und du verstehst schon die ersten Insider, dann sind die natürlich viel gewillter, da öfter mal reinzuschauen und fühlen sich direkt willkommen. Ich glaube, T90 macht das schon mit sehr viel Absicht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Showcases er auch gemacht hat oder ob du das auch gesehen hast. Er hat ja auch Spieler-Videos gemacht. Ich habe dann nur Doubt gesehen, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass er ein Video nur zu Mihai zum Beispiel macht oder nur zu Ganji, weil die Leute halt in der Community noch nicht bekannt sind und nicht so viel Hype generieren. Also das ist schon alles gewollt, dass dann irgendwie ein Video nur für Hera, nur für Viper, nur für Doubt kommt, weil halt die Leute auch die drei kennen zum Beispiel.
Ja, das sind halt die Leute, die polarisieren oder halt eh bekannt sind. Ne? MBL hatte ein Video, MBL ist jemand, der hat jetzt die letzten Monate, Jahre fast geradezu, gar nicht so gut performt in Turnieren und ist keineswegs einer von denen, wo man sagen würde, das ist jetzt ein Favorit für Hidden Cup. Eher im Gegenteil, man hätte sich auch gar nicht gewundert, wenn MBL in Runde 1 raus gewesen wäre. Aber trotzdem hat er ein Video bekommen, weil es MBL ist. MBL ist ein Spieler mit Charakter, MBL ist bekannt und deswegen kriegt er ein Video. Was ansonsten denjenigen vorbehalten war, wo davon auszugehen war, dass die auch wirklich weit kommen. Und Doubt. Doubt ist das gleiche Ding. Doubt ist bekannt.
Ja, und MBL macht halt auch unendlich Spaß zu sehen. Also, ich muss ehrlich sagen, die einzigen Games, die ich wirklich von Anfang bis Ende verfolgt habe, waren MBL-Game, weil ich wusste mehr oder weniger schon beim Draft, dass das MBL sein wird. Und nach dem Game 1 wusste ich es auch, also in Round 1, Game 1. Und dann habe ich gewusst, oh, Otto ist MBL. Und dann verfolge ich einfach alle Spiele von dem. Und es hat einfach unendlich Spaß gemacht. Und ich glaube, das waren die besten Games in dem Tournament.
Das würde ich auch sagen. Ich glaube, die MBL-Spiele waren auch meine Highlights, weil MBL auch irgendwie mit seiner eigenen Spielart da so mitunter die knappsten Spiele produziert hat, muss man einfach so sagen. Also Round of 16 war ja gegen Hard, war ein 4-3 von MBL und das ja waren super knappe und interessante Spiele, keins wie das andere. Und vor allem auch keins von diesen Spielen wie irgendwie andere Spiele auf den Maps drauf. Und dann auch im Viertelfinale gegen ACCM. Ja, da hat MBL verloren, aber es war durchweg knapp meistens. Also über Spiel 1 kann man sich ein bisschen streiten, was da geschehen ist. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, was da der ein oder andere Gedanke war. Aber ganz häufig waren das einfach unfassbar knappe und spannende Spiele, was MBL da produziert
hat. Ja, und komplette Hin und Hers und alles ist wirklich passiert, so wie du gesagt hast. Das ist einfach jedes Game komplett unterschiedlich und jedes Mal hat MBL irgendwie ein neues Dread prepared. Einmal mit, so wie du sagtest, Game One im Round of Eight, einfach zwei Wills forward gesendet und beide Boars gelamed. So, das ist einfach MBL und macht mega Spaß zuzusehen.
Ja, sind da irgendwie so Sachen dabei, wo jetzt du als ein ja doch ein bisschen besserer Spieler sagst, oh, das muss oder möchte ich auch mal ausprobieren? Wenn MBL so verrückte Dinge tut, die noch nie gesehen wurden?
Noch nie gesehen wurden, würde ich auch nicht bezeichnen, aber ja, ich würde mich schon ähnlich bezeichnen vom Spielstil wie MBL. Entweder ich lame halt komplett rein oder ich boom auf 6 TCs und probiere irgendwie mit Mangonels zu defenden. Also, aber ja, natürlich, wenn man Hera zuschaut, denkt man sich schon, oh, das würde ich schon gern können, so irgendwie komplettes Makro, neben dessen drei Seiten Micro und das ist schon irre, aber Strat-wise würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe halt selber auch viele Games gespielt und Strats auch ziemlich alle durchgespielt. Sogar Fishboom auf Mudflow.
Hast du auf den neuen Maps viel gespielt? Also ich meine, Qualifier ist ja eine Sache, aber es gab ja auch Maps, die jetzt extra für das Main-Event entwickelt wurden. Also sowas wie Evacuation zum Beispiel haben wir ja vorher gar nicht gesehen. Na, hast du darauf auch mal gespielt?
Ich habe nur ein Game gegen Doubt gespielt in Practice. Aber die Map fand ich richtig gut. Mhm. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass T9 die Maps auch im Qualifier edit. Ich habe sie mir auch in NEC, bin ich neben ihm gesessen, habe ihn auch gefragt so zu Maps und er so, ja, es sind 7 Maps. Meinte ich auch sofort so, hey, können wir nicht mehr Maps adden? Das macht viel mehr Hype. Und man hat auch gesehen, diese Maps, genau die Maps, die geaddet worden sind, hatten die coolsten Games. Evacuation waren mega Games. Bypass waren coole Games. Und was war da noch? Ich glaube, ja, Hinfort.
Ja, Hinfort war auch gut. Was hast denn du an guten Games von Bypassen? Ach nee, Bypass, sorry, ich habe was verwechselt. Quarry war die Map, die ich auch noch meinte. Quarry ist ja auch so eine Hidden Cup Exclusive Map gewissermaßen. Ja. Die sieht man ja ansonsten auch nicht. Und ich würde fast behaupten, aus gutem Grund. Also ich empfinde Quarry als eher eine schwache Map. Wie siehst du das denn?
Ja, ist ziemlich einseitig. Oh, sehe ich auch so, weil man halt auch irgendwie auf dem Hill spawnt, das heißt, wenn man Aggression ausübt, fightet man immer von der Grube sozusagen und dann ist es immer schwierig, dass man irgendwie Aggression ausübt und deswegen endet halt jedes Game irgendwie, dass man mehr oder weniger boomt und dann halt Monks, Traps, sowas spielt.
Jetzt gibt's da ja außenrum noch potenziell diesen Weg, wo diese schmale Woodline ist und T90 hat noch ganz groß verkündet, auf diesen Bäumen ist jetzt nur noch 50 Holz und nicht mehr 100, wie im letzten Hidden Cup. Jetzt ist alles anders und es war genau gar nichts anders. Ja.
Also ich würde sogar sagen, da geht man noch weniger hin, oder? Weil, warum sollte ich ein Lumbercamp dort aufbauen, wenn noch weniger Wood zu choppen ist? Dann habe ich irgendwie noch weniger Nutzen aus meinem Lumbercamp. Das macht irgendwie...
Ja,
man kommt schneller durch, aber man hat auch weniger Holz zu hacken.
Ich steck dir jetzt hier die Strategie für den nächsten Hidden Cup, wenn du dann da mitspielst, ja. Du nimmst Georgia und fährst dann mit dem Mule Card hin. Dann kannst du aufmachen und dann fährst du dann die richtige
Woodline. Ja, das geht auch. Aber dann ist man halt noch immer.
Hast du es zuerst
dann gemeldet. Ist man halt noch immer nur drinnen. Das ist halt auf Arabia, oh, manchmal bist du halt auch nicht Vault. Dann ist halt auch nicht so, oh, das ist jetzt der mega Surprise. Ja, kann man ins TC einläuten und du bist auch fein.
Ehrlich, ich bin eher überrascht, wenn ich gewalt bin auf Arabia. Also.
Ja, aber wenn man open ist jetzt auf Quarry, angenommen du choppst durch die Woodline, so groß ist der Surprise-Effekt nicht, das meine ich. Auch wenn er da reinkommt, was soll man großartig machen?
Es ist vor allem immer noch eine riesige Distanz bis zu der Startposition. Ja. Selbst wenn du da außen durch bist, das ist schon richtig. Also die Map fand ich eher enttäuschend. Islands, da habe ich mit Christian auch schon im letzten Magazin drüber geredet. Wie stehst du dazu?
Islands? Ich finde, Islands ist die beste Generation, die wir je hatten von den Island-Versions. Ich finde die Map, also ich habe es im Qualifier gespielt und damals hatten wir irgendwie so Islands, die nur geboomt wurden, nur Fast Castle Fire Galleys und dann nur Fast Feudal Galleys. Aber irgendwie auf dieser Island-Version hat man alles gesehen. Man hat irgendwie Gallus into Landing gesehen, man hat Fire Gallus gesehen, man hat Fire Gallus into Boom gesehen, man hat Fire Gallus into Landing gesehen, Fast Castle, Fast Feudal. Die Map, irgendwie hat Islands, irgendwas hat da gut funktioniert auf der Map, meiner Meinung nach.
Also was mir halt aufgefallen ist, einerseits gibt's ja die anderen Winkel, sag ich mal, wie die Inseln zueinander stehen können, ja, was schon ein bisschen Abwechslung reinbringt. Dann, dass gleich viel Holz drauf ist, schon mal sehr gut. Und die Inseln waren ja auch einfach kleiner, ne? Es gab ja insgesamt weniger Holz, ja, sodass diese Spiele nicht ganz so endlos werden konnten, wie wir das früher manchmal gesehen haben. Und trotzdem muss ich sagen, ich fand so, ja, wenn es jetzt Northern Isles gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich bessere Spiele gehabt, die aber hätten ähnlich aussehen können, oder?
Theoretisch, ja. Das Ding bei Northern Isles ist halt, du weißt halt immer, wo der gegnerische Dock steht. Das macht halt schon einen Unterschied. Bei Islands ist halt ein bisschen so, ein bisschen Mindgame-mäßig, ein bisschen RNG-mäßig, was halt auch ein bisschen Spice reinbringt, würde ich sagen.
Ja, ich habe aber das Gefühl, es läuft immer noch viel zu oft auf diese Galley Wars in Impraus, wo dann einfach nur noch gespammt wird, bis eine Seite kein Holz mehr hat. Also 3-4 Mal haben wir das ja schon gesehen, ja, auch wenn relativ viel gelandet wurde. Aber ganz oft gingen die Landings dann ja doch wiederum in das über.
Ja, aber ich habe auch also ich habe persönlich sehr viel Island Practice gespielt beim Qualifier. Und ich hatte Games, wo ich einfach mit Landing auch gewonnen habe, also kann natürlich auch in Galley War enden. Ich hatte auch ein Game, was mit Fitoria, ich weiß nicht, ob du mein Game geschaut hast, habe ich mit Fitoria gewonnen. Aber auch nur das Game hat auch nur eine Stunde gedauert. Also die Island-Version ist auf jeden Fall besser als andere Island-Version, aber natürlich, Island ist halt Island. Gibt bessere Maps.
Ja, ja. So, jetzt muss ich dir noch hier eine strategische Frage stellen. Und zwar, erinnerst du dich an das Spiel, das müsste von Sito gegen Liyue gewesen sein, als Sito da gelandet hat mit Koreanern und seinen Türmen und dann da Mangen gebaut hat? Ja. So, und er hat doch, irgendwann hat er doch versucht, da eine Burg hinzubauen und das ist alles ganz schrecklich schiefgegangen. Ne?
Ja.
Mein Gedanke war, und das hat T90 nicht gesagt und sonst auch niemand, ich hatte gedacht, also es wäre doch jetzt klug, mit diesen 3-4 Wills, die er da drüben hat, hinter diese Türme ein TC zu bauen. Also du kriegst dadurch ja erstens mehr Wills darüber, falls du irgendwann deine Burg bauen willst. Und zweitens, falls du das nicht vorhast und das Spiel geht ins Late Game, hast du deinem Gegner Holz weggenommen. Also das wäre mir sehr klug vorgekommen. Was ist dein Gedanke dazu?
Ja, genau das habe ich auch mal, also zum Beispiel in Practice gemacht, wo ich Japanese, glaube ich, war und habe dann auch gelandet. Und dann habe ich halt einfach ein Lumbercamp gestellt und habe, keine Ahnung, sind zwar nur, sagen wir, 20 Trees, aber das sind halt auch 2000 Wood. Und die hat man dann halt einfach, da ist dann halt 4000 Wood Differenz im Late Game. Also finde ich gut den Gedanken und habe ich selbst auch mehr oder weniger, in dem Game ist glaube ich spezifisch nicht ins Late Game gegangen, aber es gibt natürlich Szenarien, was dann ins Late Game geht, wo es dann ins Late Game geht und dann ist es natürlich worth it.
Ja. Und wie gesagt, selbst wenn es nicht ins Late Game geht, dann hast du halt, wenn du ein TC stellst, mehr Wills da drüben, um so eine Burg zu platzieren, wie Isito das ja irgendwie zweimal probiert hat und zweimal muss das dann beenden und irgendwann war es dann halt GG. Von daher, das wäre mir gut vorgekommen.
Ja, bin ich auch der Meinung. Ich glaube, Sito ist, kommt mir auch so vor, als der ein bisschen wie ich selbst, der ein bisschen so mentale, nicht Probleme, aber irgendwie der mentale Aspekt beeinflusst ihn zu sehr. Und auf der, wie er gelandet hat, und der stellt 2000, die 2000 haben einfach keine Ressource von Leary denied. Ich glaube, da hat er schon irgendwie im Kopf aufgegeben. So hat's für mich, auf mich gewirkt.
Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das ziemlich gut gelaufen ist für ihn. Bis er dann irgendwie innerlich so gefühlt den Willen entwickelt hat, das Spiel jetzt einfach mit diesem Tower Rush zu beenden. Weil der erste Turm, den habe ich auch nicht ganz verstanden, den habe ich mir dann erklärt als, na gut, der ist halt der Ausgangspunkt gewissermaßen, damit der zweite Turm nicht denied wird, der dann wirklich was macht. Und die weiteren Türme, die haben dann ja, ich sag mal, so ein gutes Drittel von Learys Insel abgeschnitten. Die waren an seinem Main-Gold, die haben ihm schon ein paar Farms weggenommen und so. Also aus meiner Sicht haben die wirklich wehgetan. Und wenn Sito dann an dem Punkt gesagt hätte, entweder, okay, ich lasse es dabei und gehe jetzt zurück auf Wasser, dann muss Liyue schon mehr investieren, um die Türme zu beseitigen, als Sito die Türme gekostet haben. Oder Sito sagt dann, gut, ich habe jetzt eine sichere Stellung, ich baue jetzt mein TC dahinter. und guck dann mal, wie es weitergeht. Entweder nehme ich hier einen Haufen Ressourcen weg oder ich kann nachher noch ein Castle droppen oder von da aus geht's dann nachher nochmal auf Wasser. All das hätte ja irgendwie funktionieren können, aber der Wille dann ungefähr damit, ich glaube, 2 oder 3 Siege Workshops, die er gebaut hat, dann unbedingt das Spiel von da aus zu beenden, das war mir nicht verständlich.
Genau das, was ich gesagt habe, irgendwie so im Kopf so, ja, ich habe mit meinen ersten 2 Tower, meistens will man halt mit dem Tower die Woodland touchen, mit den ersten 2, dass man irgendwie forst, dass der Gegner noch ein Lumbercamp stellen muss. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann denkt, und das glaube ich, dass Sito passiert ist in dem Fall, dass er sich so halt gedacht hat, oh, Mist, ich habe jetzt nichts gemacht in meinem Tower, ich muss jetzt irgendwie das Game finishen, egal wie, und dann halt irgendwie falsche Entscheidungen getroffen dadurch.
Ja, ja. Dann auch an Maps, also Evacuation, hast du vorhin schon gesagt, hat dir sehr, sehr gut gefallen und ich bin da auch dabei. Ich hatte vorhin noch einen Reddit-Post gesehen, wo es so ein bisschen drum ging, wie diese Map entstanden ist. Da hatte jemand einfach gepostet, wie die Map in vorherigen Varianten aussah. Von wegen, am Anfang waren das mal 2 Inseln, als die in der Konzeptionierung war. Und irgendwann hat das sich zu dieser ganzen Landmasse entwickelt, auf die man dann da übersetzt. Es gab irgendwann nochmal Flüsse und so. Aber das hier ist jetzt die finale Variante geworden. Und ich bin super glücklich damit. Das ist eine tolle Map.
Ich glaube, das war so eine, ähnlich war eine 2v2-Map in dem Vipers-Tournament. Wo man 2v2 und einer hat irgendwie auf der Insel gespawnt und einer auf Land. Die hat so ähnlich ausgesehen. Vielleicht ist das angelehnt an die Map, aber ich habe den Post leider nicht gesehen.
Ja, das mag sein, dass es da angelehnt ist, ja. Also das ist so eine Karte, ich finde die zum Zugucken ziemlich toll, aber ich weiß, wenn ich die selber spiele, habe ich da wenig Spaß. Ich bin jetzt nicht gerade für meine APM berühmt und das ist mir ein bisschen zu chaotisch und zu viel auf einmal, glaube ich.
Ja, es ist für mich dann teilweise auch. Also vor allem habe ich das Selbstbewusstsein nicht, was zum Beispiel Leary hatte auf der Map. Ich weiß nicht, ob du die Games gesehen hast, wenn Leary auf der Map gespielt hat. Der spielt halt einfach...
Ich habe alles gesehen, tatsächlich.
Der spielt halt einfach 2x Gellies und Archer auf Land. Das heißt, er hat 3 Gruppen, die er alle micron will und muss. Und wenn man sich das zutraut, dann weiß man schon, puh. Aber ja, generell fand ich die Main-Event-Maps viel besser als die Qualifier-Maps. Und ja, leider bin ich nicht dazu gekommen, dass ich die spiele. Aber vielleicht im Visible Cup.
Na, nächstes Mal dann.
Visible Cup.
Ja, stimmt. Visible Cup gibt's ja jetzt auch noch. Da hast du noch mal eine Gelegenheit. Wie findest du einen Cup als Map? Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie freue ich mich immer drauf, aber ganz viele Spiele dann entwickeln sich doch recht ähnlich. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ein gefühlt 4 von 5 Mal, dass es gespielt wurde, Koreaner gesehen.
Ja. Irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie öffnet immer einer nur Gellies und der andere defendet und geht dann irgendwie Fast Castle. Ich finde die Map nicht so schlecht. Das ist halt wie Golden Swamp ähnlich. Wahrscheinlich ein bisschen besser für Tournaments, weil es halt ein bisschen strategischer ist und man nicht nur Water committen muss.
Ja.
Aber ja, es ist halt eine Oldschool Hidden Cup Map. Ist jetzt nicht meine Most Favorite, aber finde ich ganz okay.
Ich fand Hera ja super spannend auf der Map, der einfach gesagt hat, ich baue auch hier Scouts. Ich baue überall Scouts. Ja. Scouts sind auch meine Wassereinheiten.
Ja, hat funktioniert.
Ist so verrückt einfach. Und das hat mir mal wieder gezeigt, wie weit Hera einfach von so vielem weg ist. Weil das eine Strategie ist, die mit Sicherheit auch nur für ihn funktioniert. Also ich kann mir niemanden sonst vorstellen, der so viel Value da rauskriegt und dann auch immer genau im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist mit diesen Scouts. Und dann aber auch wieder verschwindet, bevor er sie alle verliert.
Ja, ist echt... Ja, Hera ist halt einfach auf einem anderen Level zurzeit. Was halt auch irgendwie traurig ist, dass dann halt so ein Finale zum Beispiel rauskommt. Aber ja, was soll man machen? Hera verdient es auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe da jetzt auch einiges im Nachgang zu Hidden Cup gesehen, wo Leute dann auch irgendwelche Posts gemacht haben von wegen, oh, Hera zu stark, was soll denn der Mist und so. Und dann, wo die ihn teilweise persönlich gerade so angegriffen haben dafür, dass er gut spielt. Und das, ich verstehe nicht, wie Leute dazu kommen, sowas von sich zu geben. Nur weil halt jemand wahrscheinlich viel zu viel Zeit seines Lebens in dieses Spiel reinsteckt und trainiert ohne Ende. Und dann verdient man sich doch diese Siege. Also natürlich ist das zum Zuschauen vielleicht jetzt nicht so spannend, aber da kann Hera jetzt nichts für.
Ja, Hera kann natürlich nichts. Ist halt ein bisschen Neid, ein bisschen Frust, ein bisschen so...
Ja.
ich weiß nicht, du sagst dir selber, Hera kann natürlich nichts dafür, aber er sagt halt immer so, oh, er will die Community aufbauen, er will das neue Spiel in die Pro-Szene kommen, aber so klappt's halt nicht, wenn er alle einfach wegstompt. Auch wenn er nichts dafür kann. Ist halt.
Nee, er hat halt so ein bisschen die Hoffnung, andere Leute mitzuziehen, ne?
Ja.
Also, dass dann wahrscheinlich insbesondere mit Blick jetzt auf die jüngeren Leute, die neu dazugekommen sind, sowas wie die der Fox-Clan mal so als Beispiel, dass von denen welche jetzt sagen, okay, wir sehen, Hera hat das hier geschafft, indem er die Zeit da reingesteckt hat, das kann ich auch. Ich glaube, das ist Heras Hoffnung, dass jemand das sagt und dass alle nicht dastehen und auf seine Ergebnisse gucken und sagen, okay, wofür soll ich mir noch Mühe geben?
Ah, das Problem, ja, Hera hat halt, du brauchst halt immer auch das Geld beziehungsweise die Zeit dafür, die du aufwenden kannst beziehungsweise musst. Ist halt immer ein Risiko. Hera ist das Risiko eingegangen, hat funktioniert, aber ich weiß nicht, Sebastian und Mihai studieren zum Beispiel beide, Dark studiert, ich studiere beziehungsweise bin jetzt mit Bachelor fertig, mache jetzt auch meinen Master, ist halt immer schwierig. Soll man das abbrechen, ein Studium, soll man seinen Job aufgeben? Weil wenn man nicht Fulltime committed,
ja,
dann schafft man es auch nicht, dass man Hera einholt. Das geht einfach nicht.
Ja, irgendwo ist die Grenze. Also irgendwann kommt immer so eine softe Grenze und ich glaube später dann nochmal so eine harte. Ich merke jetzt bei mir, dass ich an dieser soften gewissermaßen angekommen bin, weil ich ja bis jetzt Mitte letzten Jahres kaum 1v1 gespielt habe. Und einfach nur dadurch sehr schnell besser wurde, dass ich mir viele Gedanken drüber gemacht habe und was ich besser machen könnte und das dann umgesetzt habe. Und ich merke jetzt, ich bin an einem Punkt, ich müsste sehr viel mehr spielen, einfach um mechanisch noch besser und schneller zu werden. Und das Problem wird ja nur immer größer, wenn man weiterkommt und bis man mal so viel Zeit da reinstecken kann wie ein Hera, wie du gesagt hast. Also selbst Leute, die Vollzeit sind, werden wahrscheinlich einfach wegen privater Verpflichtungen nicht diese Zeit finden können, die Hera da teilweise reinsteckt. Ja.
Man müsste halt irgendwie so ein 14-, 15-Jähriger sein, der, keine Ahnung, sich leicht in der Schule tut, der noch viel Zeit hat zu investieren. Aber ja, wenn du dir Spiele anschaust, Viper mitten in seinen 30ern, ich glaube 32, 33.
Ja, Kind und Umzug ja, vor
genau,
sich.
Genau, das sind also halt Sachen, die halten dich halt ab vom Practice, während Hera gefühlt 6 Stunden streamt, 6 Stunden Practice und noch 4 Stunden Strategies prepared, das ist halt schwierig.
Ja, also ich glaube wirklich, dass Hera das ernst meint, wenn er immer so ein bisschen gutmütig sagt von wegen, hey, mir liegt die Szene am Herzen und ich möchte, dass mehr Pros kommen und so. Aber ja, da fehlt halt so ein bisschen der Realismus, sag ich mal, wenn er erwartet, dass da andere Leute mit ihm mitziehen können. Wie du jetzt auch gesagt hast, das ist ein bisschen Glück, diese Zeit zu haben, den Erfolg, dass er sich einfach leisten kann, das Vollzeit zu machen, dann noch das Talent dazu. Es ist unwahrscheinlich, dass da so schnell jemand rankommt, fürchte
ich. Ja, ich finde auch Realismus ein richtig gutes Wort. Das definiert so richtig Leary im Finale. So, Leary war in jedem Spiel vorne und er hat auch einfach, oh, es ist Hera, ich kann nicht gewinnen, ich gebe auf. So.
Ja, genau so hat es ausgesehen. Ich habe auch, als wir das geguckt haben, schon nach dem ersten Spiel zu meiner Freundin gesagt, das ist sicher Leary. Niemand sonst würde so schnell aufgeben aus dieser Position. Einerseits ist das Leary typisch. Leary spielt nicht lange, Leary gibt einfach auf. Und zweitens ist das sehr typisch für jemanden, der gerade gegen einen Teammate spielt und das Gefühl hat, unterlegen zu sein. Das ist ja genau das Gleiche, was wir davor jahrelang gesehen haben, wenn die jetzt GL damals Secret-Leute gegen Viper gespielt haben. Und von vornherein dachten, dass sie da nicht rankommen können.
Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass die miteinander gepracticed haben. Und angenommen, Leary practiced mit Hera, sagen wir, 20 Games und gewinnt davon 4 im Practice und verliert 16 gegen Hera. Dann weiß er halt schon, oh, ja, ich habe keine Chance. Dass ich 4 Games von 7 gewinne, wenn ich gerade mal 4 Games von 20 gewinne, ist halt die Chance gefühlt null, dass ich das Tournament gewinne. Und dann denkt er sich wahrscheinlich, oh, lass lieber schnell vorbei sein, anstatt irgendwie noch mehr zu tryen. Vor allem auch seine Civ bzw. Map-Wahl. Er hatte noch so einen First-Pick offen. So was verstehe ich halt nicht. Wenn er wirklich full competitive wäre, hätte er, glaube ich, einfach seine Home-Map Arabia picken sollen, Chinese drauf oder Bay-Mongols, was er noch frei hat. Oder wo hat er Mongols noch? Ja, Bay-Mongols. Was halt einfach super starke Sivs sind. Aber er hatte sich halt gedacht, oh, lass lieber eine random Map noch picken, damit das Set vorbei ist. So schätze ich es an.
Ja, es sah wirklich aus nach, bitte lass mich einfach raus aus diesem Spiel. Ich möchte hier nicht mehr sein. Und das ist ein bisschen, ja, schade einfach. Und das ist aber auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich würde mir wünschen fürs nächste Mal, dass T90 entgegen diesen ganzen Stimmen in seinem Chat, die immer sagen, oh, sind das Live-Games? Und die dann enttäuscht gehen, wenn T90 sagt, nein, das sind die Racks, die ich hier gerade caste, dass er es bis zum Finale durchziehen würde.
Ja, mit Rack-Games.
Dass er, ja, nur mit Racks casten würde, weil ich genau das Gefühl hatte, dass ab den Semifinals, wo den Leuten langsam klar wurde, gegen wen die spielen und so, dass die Drafts ein bisschen anders aussahen und dass die Leute auch anders gespielt haben. Und das gilt eben vor allem gegen die Leute, die dann gegen Hera gespielt haben. ACM muss man an der Stelle nochmal loben, der ihm 2 Maps abgenommen hat, was richtig krass war einfach. Aber ja, also ich hätte mir gewünscht, dass ein Leary nicht gewusst hätte, dass er gegen Hera spielt. Ja, eben oder so. Zumindest nicht bis zu dem Moment, wo er es nach dem Draft irgendwie vielleicht per Ahnung merkt oder so. Ja. Und dann auch vielleicht im ersten Set oder auf den ersten Maps noch denkt, das könnte auch Viper an einem guten Tag sein.
Ja, aber ich glaube sogar, nicht mal Rex machen da irgendwas aus. Irgendwie, ich glaube, sie haben generell mehr Inside-Infos. Ich habe gehört, zum Beispiel, sind jetzt die Mega-Insider-Infos, dass zum Beispiel, wenn man auf der unteren Seite des Brackets war, hat man gewusst, wer auf der oberen Seite des Brackets ist, sodass man weiß, mit wem man practicen kann, mehr oder weniger. Und dann kann man halt schon mit Ausschlussverfahren machen, oh, wen könnte ich da treffen, wen könnte ich da treffen. Das würde ich auch. Einfach irgendwie
einfach
nicht,
weg.
Einfach weg, ja. Nicht machen, so. Warum ja. Sagst du es denen, wer auf der anderen Seite des Brackets ist?
Aber bist du dir sicher, dass das so ist? Weil ich hatte jetzt interessanterweise Viper in einem Stream gehört, das war von vor ein paar Tagen, dass es diesmal mit dem ganzen Hidden-Konzept auch unter den Spielern besser funktioniert hat als sonst, weil, und das finde ich eine sehr gute Idee, T90 für diese Round of 16 zum Beispiel einen Termin festgesetzt hat. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern eine wirklich genaue Uhrzeit, wo er gesagt hat, so, dann trefft ihr euch alle und spielt jeweils gegen euren Gegner. So dass es kein Ausschlussprinzip gab von wegen, also Viper hatte das so beschrieben nach dem Motto, okay, ich merke am Server, ich spiele gegen jemanden aus Europa, ich sehe Jordan streamt, ich sehe Tato streamt, ich sehe Doubt streamt. Ja. Es bleiben also schon gar nicht mehr so viele übrig, gegen die ich hier gerade tatsächlich spielen kann. Das hat T90 dadurch eliminiert.
Ja, das stimmt.
Und dann, finde ich, kann man auch noch die restlichen Schritte gehen.
Aber irgendwie hat auch Hera gemeint, er hatte alle Spieler gewusst, schon nach der ersten Runde oder irgend sowas meinte Hera, und ich habe mit den Baden gesprochen und ich glaube, das war so mit diesem, oh, sie wussten, wer auf der anderen Seite des Brackets ist. Was halt auch irgendwie Sinn macht. Du brauchst halt einen Practice-Partner, wenn du so ein Turnier spielst und du, aber ich glaube, das war halt nach der Round of 8 haben sie irgendwie gesagt, oh, der ist noch auf der anderen Seite des Brackets über, wenn du mit denen practicen willst. Und zum Beispiel auch,
okay,
ich weiß nicht, ob das, ja, es müsste public gewesen sein, sonst wüsste ich es ja auch nicht. Ich glaube, Hera hat das gestern on Stream gesagt, dass irgendwie Tato halt nach der ersten Runde nicht mehr gepracticed hat mit Hera und Viper. Und dadurch wussten sie schon, dass Tato... Ja,
das hatte dann irgendjemand getweetet.
Ja, und dann dadurch wussten sie halt schon, dass Tato raus ist und lauter solche Sachen. Also die Spieler selbst wussten schon mehr als die Viewer auf jeden Fall.
Ja, also irgendjemand hatte mal wo gesagt, dass Viper auch im Spiel um Platz 3 direkt wusste, dass er gegen ACCM spielt und so. Ja. Weil er schon, ja, nach der Round of 16 einfach Tato nicht mehr so wirklich zum Trainieren bekommen hat, weil dem die Motivation gefehlt hat. Genau. Und dann weißt du natürlich, okay, der ist wahrscheinlich raus.
Also ich glaube schon in der ersten Runde, dass auf jeden Fall keiner den Gegner wusste. In der zweiten Runde schwierig, aber ab Semifinals wusste Hera, dass er gegen ACCM spielt, Leary gegen Viper. Und eventuell sogar im Quarterfinals, wer gegen wen spielt.
Ja, mein Highlight, was das angeht, war ja ACCM, der im Quarterfinals nicht gemerkt hat, dass er gegen NBL spielt. Also die mussten ja ihre Tipps abgeben und ACCM hat irgendwie Mihai oder sowas getippt.
Ja, aber irgendwas war da, glaube ich, auch ein Fehler in der Production am Finaltag. Da ist irgendwie so im Round of 16 gestanden, dass ACCM getippt hat, dass er gegen sich selbst gewonnen hat. Hast du es zufällig?
Nee, das war schon richtig. Dieses Ding war ein bisschen schwer zu lesen. Was, also teilweise. Der einzige Fehler, der drin war, ist im Spiel um Platz 3 gewesen. Dass, also da hätte angeblich sogar tatsächlich Tato gespielt. Da war Tato als derjenige eingetragen, der da gespielt hat und auch als derjenige, den Viper getippt hat. Obwohl, ja, SCCM gespielt hat und Viper das so eigentlich richtig getippt hatte.
Ja, aber ja, Fehler passieren ab und zu, aber ja. Ich glaube, ACCM macht sich da auch einfach keine Gedanken drüber. Der spielt halt einfach sein Ding, der zieht halt durch. Was glaube ich auch gut ist. Also, wie gesagt, andere zerstört der Aspekt, dass man weiß, wer der Gegner ist, zum Beispiel Leary. Ich glaube auch Sito, dass der einfach, oder ich selbst auch. Ich weiß, oh, ich spiele gegen Sebastian in Qualifier. Shit, der countert mich oder ist halt irgendwie so, irgendwie mein Counterpart zu meinen Strategien. Und dann hat schon einen großen Einfluss. Und ACCM macht das halt smart. Und deswegen ist auch zurzeit, glaube ich, richtig erfolgreich dadurch.
Ja, ist ganz witzig, weil wir es gerade auch die ganze Zeit davon hatten, von dem Finale und so. Ich hatte vorhin kurz in Hera's Stream reingeguckt und jemand hatte ihn auch genau dazu was gefragt. Von wegen dieser psychologische Aspekt. Und Hera hat einfach nur gemeint, sowas würde es nicht geben. Jeder würde einfach sein Ding machen, was ich für absurd halte. Also jemand hatte ihn wirklich explizit gefragt, so nach dem Spiel auch mit Leary und so und generell, wie das denn ist, ob Leute gegen ihn was anderes spielen, als sie das sonst tun würden, weil sie ungefähr wissen, was er macht vielleicht und ihn in Positionen bringen wollen, aus denen heraus man gegen ihn gewinnen kann. Und Hera hat irgendwie nur so geantwortet, nee, er glaubt, das gibt es nicht. In Age of Empires macht jeder einfach so sein Ding. Nee. Wo ich mir einfach nur dachte, hast du irgendwie komplett den Bezug zur Realität verloren?
Manchmal keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass das Spieler sehr, sehr stark beeinflusst. Vielleicht die älteren Spieler nicht, also vielleicht Viper nicht, vielleicht Daut nicht. Ich glaube, Daut zieht auch irgendwie sein Ding durch, das kann schon sein. Aber MBL auf jeden Fall. MBL ist super nervös, wenn er weiß, gegen wen er spielt. Das glaube ich, also so wie ich ihn mitbekomme. Wie gesagt, ich selbst. Leary hat man gesehen beim Finale. Und gibt sicher ein paar andere. Aber ja, ACCM kann schon sein, dass er sein Ding durchzieht. Viper, Jo wahrscheinlich auch.
Erinner dich mal an das Spiel von Viper gegen Hera jetzt bei NAC. Ich glaube, das haben wir teilweise sogar nebeneinander stehend verfolgt. Und wie Viper da gegen Hera gespielt hat, Viper spielt nie so. Ja. Viper hat die komischsten Dinge gemacht, weil er, wie ich denke, mit Sicherheit dachte, dass er das nicht anders gewinnen kann.
Zu viel Respekt haben alle für Hera. Ich meine, zu Recht, weil er einfach unendlich stark ist zur Zeit. Aber ja, was wird man nicht abschalten können, so leicht.
Nee. Und ich bin mir sicher, dass die ganzen Leute aber besser performen würden, wenn die einfach ihr Ding machen würden. Ja. Wie Hera, dass er denkt, was sie tun.
Ich meine, Hera geht vielleicht einfach von sich aus. Und was bei ihm halt doch wahrscheinlich stimmt, dass er halt einfach sein Ding macht, weil er halt einfach der Bessere ist. Und er zwingt halt irgendwie dem Gegner sein Spiel auf. Und wenn er glaubt, dass er, oder wenn er der Überzeugung ist, dass er das so macht, kann schon sein, dass er glaubt, dass andere es auch so machen. Wenn das Sinn ergibt.
Ich muss, also Hera manchmal, ich gucke seinen Stream nicht sonderlich oft und so und ich bin auch kein riesiger Hera-Fan, muss ich sagen. Und jetzt habe ich vorhin irgendwie so eine halbe Stunde reingeguckt und da gab es irgendwie 3 oder 4 Takes, wo ich so dachte, ey, was, warum? Wie kommst du da drauf?
Ich lässt hier jetzt über keinen ab. Thema.
Ja, ich lasse das auch dabei. Und stattdessen können wir noch mal ein bisschen dabei bleiben. Also ich denke, wir sind uns einig, dass dieses Format, dass man nicht weiß, gegen wen man spielt, manche Leute eindeutig begünstigt. Ja. Und ich würde sagen, für manche Leute trifft das ja auch in doppelter Hinsicht zu, ne? Ich glaube, ein MBL profitiert davon, nicht zu wissen, gegen wen er spielt und nicht eingeschüchtert zu werden. Ja. Und andersrum profitiert er auch davon, wenn Leute nicht wissen, dass sie gegen ihn spielen.
Ja, definitiv.
Was meinst du denn, wer da sonst noch so am meisten von hat? Also ich glaube, ACCM und MBL hat man jetzt gesehen in diesem Turnier hier, sind ganz stark dadurch aufgefallen. Beide, glaube ich, durch diesen doppelten Effekt. Hast du noch jemanden, wo du meinst, dem hat das was gebracht?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es mir extrem viel gebracht hat. So klingt vielleicht abgehoben oder eingebildet, aber ich glaube, es hätte mir extrem geholfen, wenn die Leute nicht wissen, dass ich bin. Weil ich halt auch, wie gesagt, ich bin halt, sehe mich ähnlich wie MBL, ich mache halt auch so weird Laming, auf einmal halt Fast Castle Monks, was kaum erwartet wird. Und Leute wissen dann auch schon irgendwie, wie sie gegen mich spielen sollen, weil ich halt einen anderen Spielstil habe als die meisten Metaspiele, sage ich mal. Aber von den anderen Top 16 Spielern weiß ich nicht, ob es, vielleicht hat es Ganji geholfen auch, dass, weil der halt auch ein bisschen anderen Spielstil hat. Aber ich glaube bei den anderen eher nicht.
Yes. Ganji geholfen ist schwierig, wenn man 4-1 verliert.
Aber gegen den Finalisten. Ja.
Das stimmt.
Ich meine, Viper hat auch nur ein Game von Leary genommen und Ganji auch. Also das ist schon. Und Ganji hätte auch locker ein zweites oder drittes nehmen können. Also so ist es nicht.
Ja, ja. Wahrscheinlich hast du recht. Sebastian hätte ich mir ein bisschen gehofft, dass wir da noch mehr sehen, weil ich finde, dass Sebastian mit seinem aggressiven Spielstil auch sehr stark ist. Aber ich glaube, da ist er mit Cito auch so ein bisschen an den Falschen geraten.
Ja, hat mich gewundert. Ich habe leider das Set gar nicht gesehen, weil ich da an dem Tag keine Zeit hatte und habe es dann auch nicht nachgeschaut. Hat mich sehr überrascht, dass Sebastian nicht besser performt hat, wenn man das so sagen kann. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie er im Game war. Vielleicht war es noch ein paar Mal unlucky Map oder so. Manche sagen können das Spiel schon stark beeinflussen. Aber ich hätte auch gedacht, dass er weiterkommt.
Ja, ich finde, Sito spielt halt auch einfach echt sehr solide meistens momentan, wenn er nicht so Dinge tut wie gegen Liri jetzt im Viertelfinale. Und das hat man einfach gesehen in dem Set auch gegen Sebastian. Also da gab es für mich wenig, was besonders herausgestochen hat, was aber wirklich einfach dran liegt, dass Sito grundsolide gespielt hat, nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Macht Sinn.
Und jetzt müssen wir natürlich, wo wir da bei den Matchups so sind, mal ein bisschen über die beiden, würde ich mal sagen, nicht unbedingt Upsets reden, eins davon auf jeden Fall, und zwar ACCM gegen Tato. Wie erklärst du dir das? Also ganz viele Leute, und da war ich auch Teil davon, haben die ganze Zeit gedacht, Gatchamada könnte sehr gut auch selber Tato sein. Ja, war andersrum. Was ist deine Erklärung für dieses 4-0?
Ja, ich habe auch lange gedacht, dass Gatchamada Tato ist. Und dann kam das mit diesem GG, well played, / good luck next. Und das schreibt halt nur Tato in diesem... Ich glaube, Nico hat das getweetet oder so. Und dann war irgendwie klar, dass Tato 4-0 verloren hat. Und ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich erfahren, dass Tato halt krank war zu der Zeit. Ich glaube, der ist im Bett gelegen. Also, und ich weiß selbst, ich hatte, ich glaube, bei Warlords eine Runde, ich glaube, gegen, ich weiß nicht mehr genau das Set, aber wenn man krank ist und competitive spielen will, das ist so schwierig. Und da bin ich auch, wie ich krank war, einfach komplett zerstört worden. Das hat schon
einen großen Einfluss. Ja, das ist schwierig.
Auch wenn er SCCM natürlich verdient. Okay,
dann haben wir dafür schon mal so eine Erklärung. Ja, also SCCM hat auch unfassbar stark gespielt, kann man nichts sagen. Ne? Zeigt sich auch daran, er ist der Einzige, der Hera mal 2 Maps abgenommen hat.
Ja, und gegen MBL muss man auch mal 4-2 gewinnen. Also das ist kein leichtes Ding auf jeden Fall.
Nee, vor allem, wenn man nicht weiß, wer es ist. Und wir haben es vorher schon gesagt, SCCM wusste es ja bis zum Schluss nicht. Er hat gedacht, er spielt gegen jemand anderen.
Ja.
Und das andere, was mich sehr überrascht hat, war dann Viper gegen Yo, 4-1.
Hat dich überrascht?
Ich hätte von Yo irgendwie mehr erwartet.
Echt?
Ja, also Yo hat in letzter Zeit in Turnieren, ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, langfristig besser performt als Viper. Ich könnte mir vorstellen, dass Yo in dem Fall einfach ein bisschen underprepared da reingegangen ist, wie so häufig. Ja. Und jetzt halt Pech gehabt hat, in der ersten Runde auf jemanden zu treffen, der halt, ja, vorbereitet war. Aber ich sag mal, selbst auf Arabia ist Yo ja ziemlich untergegangen. So weit, dass Viper ja so ein bisschen mit ihm gespielt hat noch am Ende. Ja, und dann hier mal irgendwo eine Burg gebaut mit einem Villager oder so nach dem Motto, komm bitte, deny es mir, damit jemand Doubt Castle schreit oder so. Und das sieht man selten.
Ich weiß nicht, ich sehe Viper schon als klaren Favorit, mehr oder weniger, auch wenn Yo jetzt die letzten Turniere gut performt hat. Ich persönlich spiele ja sehr viel gegen beide. Ich habe gegen Yo Practice gespielt in NEC und gegen Viper habe ich auch für Hidden Cup gepracticed, also für meinen Qualifier. Ich tue mir selbst viel schwieriger gegen Viper. Ich fühle mich sehr confident, wenn ich gegen Yo spiele und komplett gar nicht confident, wenn ich gegen Viper spiele. Also überrascht mich nicht 4-1, vielleicht 4-2 wäre ein bisschen... angemessener, aber 4-1 finde ich auch ein solides. Was mich persönlich überrascht hat, ist, dass Jordan 4-1 gewonnen hat. Das ist, finde ich, der größte Surprise, meiner Meinung nach. Also neben Tato ACCM, natürlich Tato dann krank und so, weiß man auch nicht, wie viel Einfluss das jetzt wirklich hatte, aber mich hat es überrascht, dass Jordan so gut performt hat.
Hättest du eher von Jordan weniger oder von Mihai mehr erwartet?
Von Jordan weniger. Ich wollte persönlich auch mit Jordan practicen und er hat gesagt so, nee, er practice nicht und er hat halt, ich weiß halt, ich habe mit ihm in NEC auch viel Zeit verbracht, er arbeitet halt extrem viel und hat auch Tochter und alles, also er hat halt selbst gesagt, er hat auch on stream logischerweise gesagt, dass er aufhört mit AOE und so, hat auch GL verlassen und
ja,
es hat, also ich und viele andere und ich glaube, er hat nicht gepracticed, aber kann natürlich auch sein, dass er nur sagt, er practice nicht und dann practice er doch. Aber ich habe echt gedacht, dass wenn man...
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ich denke mir halt, wenn einer einen Monat nicht spielt, dass man halt wirklich zerstört werden sollte. Weil wenn ich selbst eine Woche nicht spiele, dann bin ich so out of shape, dass ich gleich mal 10 Warm-Up-Games brauche.
Ja, das ist verständlich tatsächlich. Okay, ja, krass, das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, aber das liegt, glaube ich, einfach dran, dass man immer noch so Jordan im Kopf hat als ja jemanden, der mithalten kann. Ja. Aber du hast schon recht, wenn er jetzt so lange gar nicht gespielt hat, dann ist das schon überraschend. Gerade gegen den Mihai, der ja wirklich extrem viel spielt und übt in letzter Zeit.
Ja, und der auch mega starken Qualifier aufgezeigt hat. Also der hat ja mal Google rausgehauen, der hat Overtaken rausgehauen, der auch ziemlich gut ist zurzeit, meiner Meinung nach. Ja, und dann Sobek 4-0 im Decider deklariert. Ich weiß gar nicht, wie man sagt. Ah, hat solide.
Jedenfalls hat er gut gespielt.
Genau. Also wenn ich gesehen hätte, dass die zwei gegeneinander treffen, so von Namen her hätte ich gedacht, dass Mihai gewinnt. Aufgrund der Lage, dass halt Jordan inaktiv ist, Mihai viel practiced. Aber ja.
Okay, ja, spannend. Was meinst du denn so zu Lewis Performance? Ich meine, der hat ja jetzt sehr viel besser abgeschnitten als in den letzten Turnieren. Ja. Und das Ganze auch bis auf jetzt das Finale, was wahrscheinlich eher ein psychologisches Ding war, sehr überzeugend. Weißt du, ob der jetzt mehr geübt hat? Meinst du, der ist zurück gewissermaßen?
Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, alle sagen immer, Leary practiced nicht, Leary macht nichts, aber ich glaube schon, dass der halt durchgehend jeden Tag ein, zwei Practice-Games spielt, zwei, drei, gegen Hera, gegen NBL, nee, nicht gegen NBL, aber gegen Hart vielleicht. Ich glaube schon, dass er durchgehend trainiert. Er spielt halt keine Ladder-Games, aber ja, das braucht man nicht. Ich glaube nicht, dass er mehr spielt als vor NSC oder nach NSC, aber halt, ja, vielleicht liegt ihm einfach die Meta wieder besser, das Pathing gefällt ihm besser. Ist halt auch wieder viel Kopfsache dabei.
Ja, das stimmt wohl. Ja, aber also wirklich super solide einfach gespielt von ihm, fand ich. Gerade gegen Viper auch. Wobei da auch wieder das Ding war, wo ich Vipers Strategien bisweilen nicht verstanden habe, weil er wieder genau das Ding gemacht hat, was ihm so viele Turniere schon gekostet hat. Ja. Wo er dann irgendwie ein Greedy Boom anfängt und dann war's das. Dann hört das Spiel an dem Moment auch irgendwie schon auf.
Manchmal muss man Viper, glaube ich, nicht verstehen. Ich meine, manchmal packt er dann Strategien aus, die alle denken, oh, ich glaube damals Dravidians können nicht funktionieren, auf einmal gewinnt er easy mit Dravidians. Aber ja, irgendwie, ich mag Vipers Drafts und Strategien auch großteils nicht, aber ja, er schafft es halt trotzdem immer Top 3, also oder Top 4 meistens. Kann man auch keinen Vorwurf machen.
Ja, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt so ein bisschen drauf setzt, immer noch einfach der bessere Spieler zu sein, um mit manchen Sachen durchzukommen. Und das sieht man auch hier an den Ergebnissen. Gegen die Leute, die so grundsätzlich einfach schwächer sind als er, funktioniert das sehr eindeutig. Na. Und sobald dann jemand kommt, der ebenbürtig ist, funktioniert das überhaupt nicht mehr.
Ja, kann man so sagen. Aber ist halt auch irgendwie so eine Sache. Ich glaube, Viper Strike ist halt eher so makro-oriented und Leary ist halt Heavy Aggression Micro-Player, also ich glaube, das mag halt Viper auch nicht dagegen zu spielen. Viper spielt halt liebend gern gegen Daud, liebend gern gegen Yo. ACCM ist ACCM ist jetzt auch nicht der Micro-Nerd, der macht zwar ein bisschen crazy Stuff, aber ja, ich glaube, Learys Spielstil hat Viper noch nie gelegen, auch wenn Viper, glaube ich, großteils gewonnen hat, aber
ja. Mhm. Ja, ich kann mich vor allem bei den beiden aufeinandertreffen auch noch im Rahmen von Red Bull und sowas erinnern. Da haben die mal Finale gegeneinander gespielt, was dann auch sehr knapp zugunsten Viper ausging. Aber so die letzten Jahre ist es, glaube ich, ein bisschen durchwachsen, sage ich mal, wie viel Erfolg Viper da noch hat. Ja.
Aber wie wir schon vorher erwähnt haben, hat wahrscheinlich viel auch mit Umzug zu tun und so.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei Viper ist viel los. Hast du noch irgendwas zu den Matchups hier, zu den Spielen zu sagen? Ansonsten können wir noch mal ein bisschen über T90s Präsentation des Ganzen und sowas reden im Stream.
Nee, zu den Spielen speziell nicht. Aber ich würde noch sagen, oder ich würde dich noch jetzt mal eine Frage stellen, wie du die Settings findest, dass alles Best of Seven sind. Ich habe da nämlich eine spezielle Meinung dazu.
Ah ja, sehr gut. Darüber hatten wir schon mal ein bisschen in deinem Stream diskutiert. Ne? Da hatte ich meine Meinung schon mal kundgetan. Und zwar finde ich das, nachdem ich am Anfang auch dachte, was soll das denn, tatsächlich für dieses Turnier sehr angebracht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es ja dem Format geschuldet ein random Seeding gibt, beziehungsweise halt kein Seeding, sondern es wird halt zugelost, wer gegen wen spielt. Und Jetzt nehmen wir mal nicht als einen Hera als Beispiel, weil das ist sowieso immer ein 4-0 scheinbar. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spiel hätten auf wirklich Spitzenniveau, sagen wir mal ein Finale oder dann ein Halbfinale von Viper gegen Daud oder Viper gegen Tato, irgendwie sowas, wo man erwarten würde, das gibt ein richtig gutes und wahrscheinlich auch langes Set. Und ja, wenn die sich im Halbfinale treffen oder sowas, dann gibt das ein Best of Seven und man kann das voll auskosten. So, und wenn wir jetzt aber einen Anführungszeichen normalen Turnierbaum hätten, Halbfinale Best of Seven, Viertelfinale Best of Five, Round of 16, vielleicht nur Best of Three oder sowas, ja. Und mit dem Random Seeding treffen die da schon aufeinander, dann habe ich halt, ja, wenn ich Pech habe, zwei Spiele, wo dann auch eine Seite irgendwie mal Pech haben kann, wenn sie unterliegt. Und auf einmal ist dieses Set vorbei, was hätte richtig lang und gut werden können. Ja. Von daher finde ich das eigentlich ein ganz gutes Format.
Aber als Zuschauer oder als Spieler? Weil es hört sich jetzt so an irgendwie...
Ja, als Zuschauer natürlich. Ja,
weil irgendwie kommt es mir so vor, als Spieler will man Best of Sevens, weil man halt irgendwie nicht verlieren will wegen irgendwie schlechter Map, unlucky Sif Matchup, sowas.
Genau, und das kommt für mich noch dazu. Also als Zuschauer finde ich es gut, weil ich dieses Spiel sehen möchte einfach. Zwischen zwei Leuten, die so gut sind, möchte ich mehr Maps haben als nur zwei oder drei. Das heißt, wenn ich jetzt die Situation habe, dass diese guten Leute halt durch das Seeding zufällig früher aufeinandertreffen, sollen die da schon die Gelegenheit haben, sich mir als Zuschauer zu beweisen. Und aus Spielersicht aber sollen die ja natürlich aber auch unter sich diese Gelegenheit haben. Und es ist ja bekannt, je mehr Spieler das sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich der bessere Spieler daraus hervorgeht. Von daher gibt es auch dahingehend, finde ich, für dieses Format sehr viel Sinn.
Ja, ich sehe deine Punkte. Ich würde noch, halt meine Meinung dazu ist, dass irgendwie, wenn du dir die Spiele so anguckst, ich bin der Überzeugung, dass irgendwie jedes Spiel, das irgendwie 3-0 gestartet hat, das Best of 7 sinnlos ist. Es gab halt so viele Spiele, Hera Balls, Jordan Mihai, Hera Jordan, Hera ACCM. Du hast halt die ersten drei Games, dann ist schon 3-0. Und ich als Zuschauer, ich war ja kompletter Zuschauer in dem Tournament, hab dann halt einfach teilweise abgeschalten, weil ich mir gedacht habe, oh, das Set ist eh schon over. Und hab dann nicht weiter das Game verfolgt. Und irgendwie, wenn das ein Best of 5 ist und dann steht es 2-0 und dann 2-1, dann bleibt man irgendwie dran. Aber bei Best of 7 dreht man dann irgendwie so ab nach einem, oh, wenn es dann schon 2-0 steht, 3-0, dann denkt man sich schon, oh, das ist vielleicht eh schon vorbei. Ist so meine Ansicht. Und meine These hat sich irgendwie halt bewahrheitet, indem, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber das Third-Place-Match war das einzige mit Best of 5 und es hatte die beste Viewer-Numbers im kompletten Tournament.
Ja, das kann ich mir aber damit auch erklären, dass da Viper gespielt hat und in dem Punkt ziemlich sicher war, dass das Viper
aber ist. Aber ACCM? Wenn es Viper gegen Leary wäre... Okay, aber Viper ACCM, würde ich nicht sagen, dass es mehr Hype generiert als Hera Leary. Und ich habe halt auf Twitch, ich habe den Stream halt aufgemacht und da waren so, ich glaube 36.000 Zuschauer nur auf T90s Twitch-Channel. Und dann irgendwie hat das Final begonnen, Hera gegen Leary, eigentlich viel größere Namen. Und es ist gedroppt auf 28.000. Und ich kann mir schon vorstellen, also auch ich habe glaube ich im Finale, dann noch, nee, ich habe Finale auch zu komplett geschaut. Aber ich fand das Best of Five irgendwie... gibt mir das zu sehr viel mehr Hype und ich will von Anfang bis Ende dabei sein, weil wenn ich am Anfang nicht dabei bin, dann verpasse ich das Set. Irgendwie so meine Ansicht dazu.
Ich glaube tatsächlich, dass man hier nicht diesen Faktor unterschätzen darf, den ich vorhin schon genannt habe, dass die 90s-Zuschauerschaft nicht wir sind. Wir sind nicht die Zielgruppe für das, was T90 macht, sondern T90 richtet sich zu ganz großen Teilen an die Leute, die ab und an mal über seine YouTube-Videos stolpern oder so oder die regelmäßig gucken und so. Und bei diesen Leuten ist, glaube ich, Viper nach wie vor der sehr viel größere Name als ein Hera oder als ein Leary. Und dafür schalten die ein. Bin ich mir ziemlich sicher.
Aber warum hat denn das Halbfinale Viper Leary nicht so viele Zuschauer bekommen? Ah, vielleicht war es wegen Freitag. War es Samstag? Samstag. Nee, Samstag müsste auch gute Zuschauer haben. Aber ja, das...
Ja, Wochentag vielleicht, aber vor allem... war da vielleicht auch noch nicht so klar, dass das jetzt relativ sicher Viper ist, weil bis zu dem Punkt gab es ja noch von Zuschauern gevotet ganze zwei Vipers im Turnier. Und da muss man sich halt fragen, ist es jetzt wirklich einer von denen? Ich glaube tatsächlich, dass der noch sehr viele Leute anzieht, aber ich kann auch verstehen, was du meinst mit dem Format, dass man bei Best of Five eher so die Spannung und Aufmerksamkeit halten kann. Ja. Und da kommt aber wirklich auch, glaube ich, der Faktor rein, wie ich diese Spiele gucke, dass mir halt gar nicht so sehr wichtig ist, wer am Ende gewinnt, sondern wenn die einzelnen Matches spannend sind, also die einzelnen Maps, dann ist mir gar nicht so wichtig, wie es ausgeht. Ja. Also so richtig fatalistisch gewissermaßen war das jetzt im Finale für mich, wo nach dem ersten Spiel für mich schon relativ klar war, okay, das gibt ein 4-0. Mhm. Da habe ich einfach nicht mehr
bei gesehen, mir leider sogar vor dem ersten Spiel. Ich war mit Leuten auf Discord auch gesagt, ja, leider wird das Hera 4-0 gewinnen. So, ist halt irgendwie so.
Ja, da...
Schwierig, schwierig.
Da hatte ich nicht die Hoffnung, dass nochmal irgendwie was Spannendes passiert gewissermaßen. Aber ansonsten, auch in so einem Set, zum Beispiel hier ACCM gegen Tato, 4-0. Ja. Aber jedes einzelne Spiel war super spannend. Da war ja auch dieses 2 Stunden Evacuation-Spiel dazwischen. Das, ja. Und in Armenier gegen... Waren es Armenier? Nein, Georgia gegen... Goten. Irgendwas, was eigentlich hätte besser sein. Ja, genau, Goten. Ja, Goten, du hast recht, ja. Genau, war ein spannendes Spiel, auch wenn es 4-0 war. Und das reicht mir dann eigentlich.
Ja. Aber wir werden es eh nie wissen, wie die Zuseher da so ticken. Vielleicht haben wir auch alle gerade Mittag gegessen oder Abend gegessen. Wer weiß. Genau.
Brauchen wir mal irgendwie eine Abstimmung drüber, warum jetzt welches Spiel wie viele Zuschauer genau hatte. Ja, wie hat es dir denn jetzt so insgesamt gefallen, also von der Präsentation her? Weil die Spiele sind ja mal so eine Sache, da hat T90 jetzt nur mäßig viel Einfluss drauf, aber so von allem, was er mit seinem Stream gemacht hat.
Ja, grundsätzlich krasse Produktion. Ist halt, steckt halt auch eine Produktionsfirma dahinter. Ich glaube, 5, 6 Leute, die da im Hintergrund arbeiten mit Edit, Observer, Production Team, was auch immer. Die Produktion ist schon krass. Das Einzige, worüber halt T90 halt auch ein bisschen Hate bekommen hat, die langen Pausen teilweise. So, ja, ein Game auf einmal 10 Minuten Pause. Ah.
Boah, das fand ich aber überhaupt nicht schlimm diesmal. Also, ich fand, T90 hat das ziemlich gut gemacht, dahingehend, wenn ich irgendwie das mit größeren E-Sports, mit welchen vergleiche, wo es wirklich richtig professionell ist und nicht eine Einzelperson das macht, hat man da auch diese, ich sagen wir mal so 10-Minuten-Pausen immer mal wieder, wo wirklich gar nichts passiert, wie das bei T90 auch der Fall war. Und ansonsten gab es ja ganz häufig diese Einspieler-Videos, also ob das jetzt hier von Riley die Geschichtsvideos waren, oder dann im späteren Turnierverlauf die Vorstellungsvideos von den Spielern und ihren Persönlichkeiten. Da gab es schon sehr, sehr viel zu sehen. Und dann natürlich auch diese Einspieler immer wieder von irgendwelchen Beobachtungen, wie man jetzt auf bestimmte Leute schließen kann und so.
Na, ja, Ideen hat er sich sehr viele gemacht. Es gab
eine ganze Fülle an Content.
Ja, definitiv.
Ja, auf jeden Fall.
War schon krass gut und gemacht. Ja, wie gesagt, mir hat das, was mir am schlechtesten gefallen hat, war halt Best of Sevens. Ich sehe gerne oder lieber Best of Fives. Ist halt Präferenz. Du siehst lieber Best of Seven. Verstehe ich auch. Und halt.
In dem Format schon.
Und halt am Anfang. Ich weiß nicht, ich glaube, das war am ersten Tag so, mir ist so vorgekommen, als hätten die so viele Pausen gemacht. Da habe ich, glaube ich, Mem nämlich zugesehen und nicht T90. Und dann war mein Bauch so, oh, wieso warten wir jetzt schon 20 Minuten auf ein Game? Aber ja.
Ja, genau. Das ist nämlich der Unterschied, glaube ich. Weil wenn du bei Memp bist, dann hast du die 10-Minuten Pause, die T90 auch hat, wo wirklich gar nichts passiert, wo dieser Countdown runterläuft. Ja. Und du hast nochmal 10 Minuten, wo gar nichts passiert, wobei T90 aber sehr unterhaltsame und gut produzierte Videos laufen. Und dann fühlt sich das auf einmal ganz anders an.
Naja, aber ja. Ja. Respekt an T90, so ein Tournament aufzustellen, ist schon große Klasse.
Ja, ich fand ja das unfassbar professionell gemacht diesmal. Also, ich bin in, was sonst E-Sports angeht, immer mal wieder noch involviert bei Rainbow Six Siege. Das habe ich vor Age of Empires viel gespielt und dementsprechend auch E-Sports verfolgt. Und ab und an gucke ich da auch jetzt wieder noch rein. Und das ist von den Dimensionen her was komplett anderes. Und die füllen da natürlich irgendwelche Stadien und so. Aber von dem her, was mir als reinem Zuschauer geboten wird, ist das, was T90 macht, eben in diesem kleineren Maßstab, überraschend nah da dran. Ja. Also was T90 hier reingesteckt hat diesmal, ich fand das wirklich unglaublich. Mit diesen Einspieler-Videos, die Downtime, die der hatte zwischendurch, wo wirklich gar nichts lief, war nicht größer als bei diesen Multimillionen-E-Sports. Und das fand ich wirklich faszinierend.
Ich glaube, da können wir generell den Hut ziehen bei diesen ganzen, auch Nilis Events, auch Memphis Events, die sind alle, für das Budget, was denen zur Verfügung steht im Vergleich zu anderen E-Sports, ist das schon krass gute Produktion.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, T90 hat sich hier nochmal abgehoben, auch von einem Nilly und so. Ja. Also, Nilly ist natürlich auch immer in seinen Ansprüchen schon immens hoch und trotzdem gibt es bei NAC immer noch diese Momente von wegen, was machen wir jetzt? Sollen wir noch mal ein bisschen an diesen Tisch gehen und den Ball da drüber dotzen oder doch lieber was anderes? Und bei T90 war das jetzt so, okay, Video, 10 Minuten, dann geht's weiter. Ja. Und das, ja, war einfach durchstrukturiert und ein Genuss zum Zuschauen.
Wie fandest du den Reveal? Weil das habe ich, da habe ich auch im Discord mit ein paar Leuten gesprochen, so, der Reveal ist gekommen und irgendwie so, irgendwie habe ich Hidden Cup 4 Reveal besser gefunden, so ein bisschen mehr Hype, so bessere Animationen vielleicht.
Ja.
Das war ein bisschen.
Das ist mir auch aufgefallen, das ist ein sehr guter Punkt.
Es war irgendwie so also, lustlos aufgedeckt, die Spieler.
Ja, du hast vollkommen recht. Also, das ist mir auch noch negativ ein bisschen aufgefallen. Einerseits habe ich das System nicht so ganz direkt verstanden, was da immer stand. Von wegen am Anfang war logisch, hat verloren gegen die Leute, die aus der ersten Runde raus sind, war klar, die werden direkt aufgedeckt. Ja. Und dann aber die, die im Viertelfinale rausgeflogen sind, da stand dann nur, hat gewonnen gegen den, aber überhaupt nicht mehr gegen wen, die jetzt rausgeflogen sind und so. Das war schon ein bisschen inkonsistent. Ja. Dann die Animation, wie du gesagt hast, da hat sich diese Spielerkarte umgedreht und die war noch nicht komplett gedreht. Man konnte auf einmal den Namen schon lesen. Das war ein bisschen merkwürdig. Auch der Zusammenschnitt von den Spielszenen, das sollten immer so ein bisschen die Highlights von den jeweiligen Leuten sein. Das war aber auch ganz merkwürdig, weil ich habe in Erinnerung, einmal ging so ein Highlight los und Dave redete gerade über irgendwas komplett anderes, was nicht mal mit dem Spiel zu tun hatte, sondern irgendwie über Essen oder sowas. Und dann ganz zum Schluss war so, übrigens, oh, das hat er gerade richtig gut gemacht hier. Und das war etwas merkwürdig bisweilen.
Ja, ich glaube, der Finaltag war ein bisschen anders als erwartet für die Night. Vielleicht waren die auch mit der Produktion, vielleicht waren die gerade am Produzieren und dann so, oh shit, das ist ein 4-0, wir müssen schneller tun. Nee, keine Ahnung, paar Fails, ja, das passiert halt immer, egal wo man ist, ist halt Menschen, die arbeiten, kann passieren. Aber.
Ja, wurde dann wieder dadurch gerettet, dass es ja tatsächlich für viele von uns ein paar sehr überraschende Identitäten gab, ja. Was SCCM und so angeht. Von daher war vollkommen okay mit dem Reveal, aber das ist schon recht, dass ich glaube, beim letzten Mal war das besser. Vielleicht ist das auch nur diese rosige Erinnerung, die dann noch irgendwie verschwimmt. Was bei Christian und mir auch immer wieder ein Thema ist, sind Observer. In dem Fall hatten wir wieder Mapu und nicht Wodka wie bei NAC. Ja. Wie stehst denn du zu dem Thema?
Ich persönlich fand Wodka bei NAC extrem gut. Also bis auf den einen Kingsnap, den er gemisst hat. War das ein King? Ja, das war ein Kingsnap, den er vergessen hat, glaube ich, bei NAC, oder? War das Jordan?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ich glaube,
kann sein, ja. Es gab ein paar Kingsnipes, die man hätte verpassen können.
Jordan gegen Jo. War das nicht Jo, der in die Castle gelaufen ist oder so? Irgendwas, da hat er einmal das verspitzt.
Einmal MBL.
Ja, das war im Qualifier. Aber im Main Event, glaube ich, auch einmal. Aber,
genau.
Aber ich fand Wodkas Observer richtig gut.
Ja, aber wie findest du so den, also das generell vom Konzept her Observer, hat das für dich einen Mehrwert gegenüber, wenn die Leute das selber machen?
Uff, ich glaube, das hängt vom Caster drauf an, ab. Also, persönlich finde ich, Memp macht Observing selbst richtig gut und ist auch ziemlich gut, dass echt? Er nebenbei, ja. Der irgendwie weiß Memp, wo er zur richtigen Zeit fokust. Ich weiß nicht warum.
Ja.
Und T90 ist halt so, ich glaube, der redet dann viel besser, wenn er sich nicht auf das konzentrieren muss. Und der redet dann auch viel mehr und viel gamespezifischer. Ich glaube, T90 fühlt sich ein bisschen abgelenkt an, wenn der selbst observt. Bei Memp irgendwie castet
er ganz gleich. Das ist ganz interessant. Ich glaube, du hast da andere Ansprüche als, vor allem als Christian. Mit dem könntest du jetzt hier an dem Punkt wahrscheinlich stundenlang eine hitzige Diskussion über Memps Observing führen und auch ein bisschen andere als ich. Ich kann das eher nachvollziehen, was du meinst, weil dir halt wichtig ist, wahrscheinlich das Spiel zu sehen und die Stellen, wo gerade was passiert und wie das genau präsentiert wird, ist relativ egal. Aber was auffällig ist halt, dass ein Mapu und auch ein Wodka das sehr ruhig machen gewissermaßen. Also man hat da nicht Szenen, wo mal super schnell hin und her gesprungen wird zwischen dem einen oder anderen oder dass irgendwie Sachen ständig angeklickt werden. Ja. Also gerade in Memp spectatet halt fast, als würde er selber spielen. Deswegen ist er zwar immer an relevanten Stellen, wie du das hast, aber der wählt halt achtmal hintereinander sein TC an oder ständig die gleichen Einheiten, obwohl einmal es getan hätte. Und das ist halt unfassbar hektisch und ich kann verstehen, wenn einem das beim Zuschauen auf die Nerven geht. Yeah. Mir selber stößt das nicht so sehr auf wie Christian. Ich kann das aber verstehen als einfach so ein Qualitätsmerkmal, wenn da eine gewisse Ruhe drin ist und das halt einfach angenehmer ist zum Zuschauen. Und das macht einen Mapu unfassbar gut.
Ich glaube, das ist halt generell auch irgendwie Gewohnheitssache, dass ich halt, ich hab sehr viel Mem geschaut und wahrscheinlich observt er genauso schlecht, genauso gut wie T90. Mir persönlich, mich stört's nicht und mir wird das halt nicht auffallen, ob er schlecht observt. Aber ich glaube, wahrscheinlich generell Observer helfen den Castern allen. Ich glaube, Memp hat ja auch selber bei seinen Events Marpo als Observer oder Wodka, einer von beiden.
Ja.
Gehabt. Also Observer helfen schon, egal welchem Caster. Und ist halt dann Präferenz, welchen Caster schaut und wie. Mich stört Maps Observing nicht, der hat jetzt auch selbst observed und nicht irgendwie T90 Stream restreamt, also, und ich find's ganz gut.
Ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, einerseits Gewohnheitssache und andererseits, es ist halt so ein objektives Qualitätsmerkmal, sage ich halt, wenn jemand das so ein bisschen ruhiger und bewusster präsentiert. Ja. Aber man muss halt auch bis zum gewissen Grad damit umgehen können, ne? Das ist halt das andere, worüber wir immer wieder reden. Gerade bei einem T90 und auch einem Memp fällt das auf, wenn die mit einem Observer arbeiten. Memp musste das ja an dem einen Tag auch, als er geco-castet hatte mit T90, dass die bisweilen relativ schlecht darin sind, mit einem Observer zusammenzuarbeiten und sich schwer damit tun, sich darauf zu verlassen, dass der gerade am richtigen Ort ist oder das Richtige macht. Gerade in T90 ist dann ständig so, guck mal dahin. Was ist denn passiert da drüben? Zeig mir mal bitte das da. Yeah. Obwohl eigentlich ein Mapu das ziemlich gut macht und dann oftmals auch verwirrt ist und gar nicht mehr so richtig weiß, was jetzt gerade sein Auftrag ist.
Ja, ja. Mem rastet dann auch aus. Go there, go there, go there. Ja. Ich glaube, da muss man sich auch dran gewöhnen. Bei NSC jetzt finde ich perfekt funktioniert, aber das ist halt auch irgendwie, wenn der Observer irgendwie vor Ort ist, es ist halt 0% Delay, weil man alles in der LAN so hat, halt, keine Ahnung, der Observer ist. Mapo ist ja aus Deutschland. Der sendet das halt via Screenshare auf zu T90. Dann ein bisschen eine Latenz ist immer da. So. Und dann macht das halt auch ein bisschen einen Unterschied. Als wenn du gleich den am Ohr hast, wenn wir da nebeneinander observen und casten miteinander. Wie bei NSC zum Beispiel.
Ja, das stimmt wohl. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, ja. Aber es ist jedes Mal wieder auffällig, finde ich, dass da einfach noch so ein bisschen die Gewohnheit fehlt, aber ich habe da auch sehr viel Verständnis für, nachdem T90 ja jetzt über Jahrzehnte fast schon das selber macht und dann ist es irgendwie ungewohnt, einfach da nicht mehr die volle Kontrolle drüber zu haben.
Und man kann halt auch keine Observer anstellen für normale Ranked Games. Es ist halt, man hat halt nur einen Observer einmal im Jahr.
Man kann schon.
Können.
Ja, das ist richtig.
Aber ja, machen natürlich. Ja. T90 macht es auch großartig alleine, theoretisch. Aber ich glaube, er fühlt sich auch einfach wohler. Deswegen hat er es auch gemacht, dass er einen Observer anstellt. Und natürlich mega Casting. Ich habe es sehr enjoyed.
Ja, es ist vor allem auch sehr viel weniger anstrengend für ihn. Das waren ja teilweise sehr lange Tage. Ja. Und ich glaube, wenn du dich da nur hinsetzen und reden kannst, ist das sehr viel angenehmer, als wenn du gleichzeitig immer noch da am Rumklicken bist. Ja. Das mag für ein Set oder so keinen großen Unterschied machen. Aber wenn du den ganzen Tag streamen und reden bist, glaube ich schon. Ja. Wen hast du so an Co-Castern erlebt? Wie haben die dir gefallen? Ich glaube, es waren Onlu, Dash, Memp, Dave, Slam, Magugu war dabei und auch einmal Day9.
Uff, was soll ich jetzt sagen? Wenn ich jetzt Namen aufzähle, dann glaubt man, ich hasse die anderen. Oder, naja, ich finde, haben alle.
Naja, kannst du ja sagen, was dir besonders gut gefallen hat. Also, ich bin zum Beispiel immer begeistert von Dash. Wie gut der castet. Vor allem in Anbetracht dessen, dass der halt aus einem anderen Spiel kommt und sich jedes Mal wieder neu einarbeiten muss, gewissermaßen für Age of Empires.
Er ist halt ein man merkt bei ihm, dass er das halt professionell als einziger gemacht hat und irgendwie so die Erfahrung auch mitbringt, egal ob das jetzt das Game ist, was er vor ein paar Jahren gemacht hat oder nicht. Aber ich finde, hat mir eigentlich durch die Bank sehr gut gefallen. Ich persönlich finde Slams Stimme mega angenehm zum Zuhören.
Ja.
Einfach mega gechillt. Und der passt halt auch gut, wenn ein Hypecaster ist und dann ist halt Slam, der so ruhig die Ruhe reinbringt. Und ich brauch persönlich nicht diesen Hypecast. Ich bin jetzt nicht so, oh, ich brauche jetzt einen, der mich hypt. Ich schaue das Game irgendwie aus strategischer Sicht und irgendwie, was würde ich machen in der Situation, weil ich halt auf dem ähnlichen Level spiele. Und deswegen brauche ich halt eher Insights als irgendwie Full Hypecast die ganze Zeit. Ich würde jetzt eher sagen, Magugu mit T9, die macht halt mehr Hype-Hypecast die ganze Zeit, so beide. Und Slam ist halt eher so der ruhigere Typ, was ich persönlich mehr bevorzuge.
Das geht mir genauso. Ich fand Slam großartig. Ich glaube, aus genau den Gründen, die du genannt hast, wäre Slam wahrscheinlich niemand, der geeignet wäre, um mehr als dieses eine Set zu casten, damit einfach so die Masse ihren Hypecaster auch immer genau hat. Aber ich fand Slam, das war toll. Seine Art, wie er redet, was er für Dinge sagt. Und ich glaube, er ist sich dessen auch sehr bewusst, dass er halt so dieser ruhige Typ ist. Und manchmal, wenn er dann so sarkastische oder ironische Dinge in genau dieser Stimme einbringt, es war toll. Ja.
Und wie du sagst, sarkastisch rüberbringt mit seinen Guesses und so, fand ich mega lustig.
Ja. Ja, was war dein persönliches Highlight? Komm, zum Abschluss, was hat dir am besten gefallen?
Mein persönliches Highlight, schwierig. Game war, ja, Spiel war es wahrscheinlich das NBL Quarry Game, wo einfach die zwei Boars leben. Es hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich selber so gerne lebe. Aber ja, was mir nicht gefallen hat, war, dass ich selbst nicht teilgenommen habe.
Oh.
Nächstes Mal.
Oh.
Was war dein Highlight?
Ich glaube, mein Highlight war einfach NBL als Ganzes. Sein Auftritt in diesem Hidden Cup. Ja. Ich fand's toll, dass man ihn am Anfang direkt erkannt hat. Man wusste, ey, das ist hier NBL. Und er hat einfach sein Ding durchgezogen. Und das war großartig. Ja. Und man hat gesehen an seinem Beispiel, was dieses versteckte Format Spielern geben kann. Und aus genau dem Grund würde ich mir fürs nächste Mal wünschen, alles als Rex durchziehen. Mhm. Was aber halt, glaube ich, wieder dem entgegengeht, was T90 sehr bewusst macht, sich nämlich auch an Leute richten, die mit der Community nicht so vertraut sind, die den Vorteil von Rex nicht so sehen. Denn sein Chat war ja in der Round of 16 und bei den Viertelfinals einfach komplett voll von, ist das live? Warum castest du Rex? Was soll das?
Ja, verständlich. Ja.
Ja.
NBL ist schon ein Highlight. Und Dauts Games machen halt auch immer so Spaß, vor allem, wenn man weiß, dass es Daut und du siehst so, oh, da kommen 4 Scouts zu seiner Woodline oder zu seinem Mining Camp und der einfach keine Lust klickt zu wollen und du weißt, oh, es ist Daut und er hat einfach, und du siehst so Daut vor dir und denkst dir gerade, er lacht wahrscheinlich selbst so, nee, scheiß auf die Wills.
Ja, das ist toll. Ja, und ich glaube, T90 dürfte auch zufrieden sein. Also wenn man so auf die Zuschauerzahlen guckt, die haben sich durchaus sehen lassen. Also das, was waren es am letzten Tag? Ich glaube 90.000 zwischendurch
90.000,
mal, ne? So echt? Über alle Channels verteilt.
Ja, 30 auf Twitch, 20 auf YouTube, das waren nur seine Channels. Ja, ja, ich glaube nicht ganz 90.000, aber also durchschnittliche Viewer-Numbers, glaube ich, insanely gut. Peak-Numbers, glaube ich, schlechter als erwartet. Ich glaube, er hat sich ein bisschen höheren Peak vorgestellt. Aber ich habe ja meine Meinung schon dazu gesagt. Ich glaube, das hat zum einen mit dem Final Storm zu tun und zum anderen mit diesen Best-of-Seven-Settings, dass halt manche irgendwie nach 3-0 dann abschalten und sowas.
Ja, aber um dahin nochmal zurückzukommen, Finals Best of Seven klingt viel, aber überleg mal, was wir schon hatten. Irgendwie, hatte nicht Memp in irgendeinem Battle of Africa
Grand mal war
Best of 11 Grand, oder
Grand
sowas?
Grand Melee war, glaube ich, Best of 11. Aber ja, Best of Seven im Final ist voll in Ordnung, also das könnte man sogar Best of 9 machen, das ist schon klar. Fürs Final ist passend, da war halt Leary schuld oder Hera schuld, dass das halt so schnell gegangen ist.
Ja. Das war ein bisschen schade.
Da mache ich die Nighty keinen Vorwurf. Finals Best of 7 ist sogar vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, vielleicht Best of 9, aber ich glaube, das hätte in dem Set jetzt auch nicht mehr so viel Unterschied gemacht.
Nee, gar nicht. Dann hätte Leary irgendwie dann wahrscheinlich noch was ganz Komisches gespielt und gepickt und dann hätten wir vielleicht noch eine Drush All-In gesehen oder sowas. Ja. Einfach nur, damit es endet.
Die Pain muss enden.
Ja, und zum Schluss hat T90 dann noch so irgendwie seine übliche Abschlussrede gehalten. Es wurde nicht geweint diesmal, zu meiner Überraschung.
Aber fast.
Aber fast, ja. Und was ich spannend fand, war, dass er sagte, dass der nächste Hidden Cup nicht sicher sei. Was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Also ich persönlich bin mir sicher, es wird einen Hidden Cup 6 geben.
Boah, ist halt, er hat jetzt 3 Jahre gebraucht für einen Hidden Cup. Wenn du denkst,
naja,
er braucht wieder
realistisch betrachtet, hat er 3 Jahre gebraucht oder hat er 2 Jahre gewartet, damit der Hidden Cup nicht auf Facebook stattfindet?
Ja, man weiß es nicht.
Letzteres. 100%, na, 100%ig hat er einfach abgewartet.
Ja, eh auch natürlich, aber ist halt so eine Sache, wie entwickelt sich EOE Red? Man weiß es nicht. Kann ja, alles passieren.
Es wäre aber schon irgendwie eine sehr merkwürdige Situation, wenn wir jetzt mit 2024 ein Jahr hätten, wo Red Bull wieder dazukommt und groß ankündigt und ein T90 sagt, ja, lieber keinen Hidden Cup mehr.
Aber man könnte auch andere Formate bringen. Es war ja diesmal schon so, dass die meisten Guesses jetzt im Endeffekt schon die meisten Spieler wussten, wer ist. Also auch nach der ersten Runde, es wussten alle, wer MBL ist, es wussten alle, wer Daut ist, es wussten alle, wer Hera ist. Also ein bisschen das Konzept ist natürlich trotzdem, wahrscheinlich für den Casual View, der nicht so viel Competitive verfolgt, trotzdem mega, der sieht das nicht sofort, aber ich glaube für T90 ist der Hype, ich glaube T90 selbst, er hat es zwar probiert so rüberzubringen, als würde er die Identitäten nicht sofort wissen, aber ich glaube T90 wusste auch sofort so spätestens in Round of 8, wer alle sind, auch wenn er es nicht so präsentiert hat in Onstream und irgendwie sagte, oh, das könnte Hera sein, oh, das könnte vielleicht doch Leary sein.
Ja. Ganz oft hat man auch den Moment dann bei ihm so bemerkt, wo er davor sich so gesagt hat, so, dieser Grund und jener und deswegen und aus genau diesen Gründen ist der, den wir hier vor uns haben, Jordan. Und dann fällt ihm so auf, aber irgendwie nimmt das so ein bisschen Hype. Aber es könnte natürlich auch jeder sein.
Ja, genau. Aber ja, natürlich ja, auch wenn kein Hidden Cup 6 kommt, könnte natürlich ein anderes Event sein, eine andere Eventserie. Man weiß nie. Es gibt ja viele Ideen als Events, also... Natürlich ja. Hidden Cup ist.
Ich würde sehr viel drauf wetten, dass das nächste wieder Hidden Cup wird.
Wäre natürlich schön. Ich finde Hidden Cup, wie gesagt, hat mich zum Spiel gebracht, finde ich noch immer mega hyped und ja, macht immer Spaß, so zu sehen und so mitzuraten. Und ich will gern Teil davon sein.
Ich denke. Ja, alleine deswegen brauchen wir schon einen 6., damit wir dann beim nächsten Mal dich erraten können. Genau. Weißt du, damit dann halt auch so ein MBL nicht direkt auffliegt, sondern damit die Leute dann sagen, könnte auch Freakin' Andy sein.
Ja, ne? Genau. Ich hätte alle Games sofort verfolgt und geschaut, wer... Es haben ja sogar jetzt im Chat immer wieder Leute reingeschrieben, that guy plays like Andy. Da habe ich immer schon ein Schmunzeln im Gesicht. Das macht schon Spaß.
Ja. Ja. So, und ich glaube, damit haben wir dann doch gute Abschlussworte gefunden hier. Außer du hast natürlich noch irgendwelche großen Themen. Mein Zettel ist durch.
Ach. Ich sage nur danke, hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War schön, dich mal hier im Podcast zu haben. Vielleicht ist das ja etwas, was man nochmal wiederholen kann zu anderer Gelegenheit. Aber das ist dann dir überlassen, ob du da Lust hast, nochmal den Weg zu uns zu finden. Mich hat es sehr gefreut und war auch spannend, von dir nochmal ein paar Insights hier zu hören. Du weißt ja an der einen Stelle dann doch nochmal ein bisschen mehr als unser eins. Insofern vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir und mal sehen, was die Zukunft bringt.
Ja, und damit dann allen vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich, vor allem ihr mich. Bis dann!